Radio Free FM 102.6% Music.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, hören Sie nun Neues aus der Mehrzweckbrötchen-Forschungsküche. Science, Fiction and Nonsense mit Herrn Hauser alias Andy von Käsebrot auf der 102,6. Ausgegebenem Anlass heute ausnahmsweise live und mit echten, nicht imaginären Studiogästen und Co-Piloten, including den ehrenwerten Herrn Rudolf Arnold, den ehrenwerten Herrn Dr. Grünvogel Hurst, die ehrenwerte Frau Elvira Lauscher, die ehrenwerte Frau Leni Schunk und die ehrenwerte Frau Christine Söffing.
Emo. So klingt Emo.
Die EMU wurde gegründet 1986 und feiert jetzt in diesem Jahr am kommenden Freitag im Botanischen Garten um 19 Uhr ihr 40-jähriges Jubiläum mit einem etwa zweistündigen Konzert und ihr seid alle sehr, sehr herzlich eingeladen. Zu diesem Anlass erzählen wir heute was über die EMU und spielen auch Sounds vor. In der Uni Ulm gab es schon einen Chor und ein Orchester. Und es gab die Idee aus der Kulturanthropologie, Musik in Prävention und Therapie anzubieten und zu diesem Zweck mit Klinikpatienten Musikinstrumente zu bauen. Das war die IBU-EMU. Natürlich wollte man die Instrumente spielen und so entstand 1986 die EMU. Damals arbeitete man mit völlig normalen Sounds, die wir vielleicht früher beim Spielen so hörten. Zum Beispiel mit Steinen. Das sind Illersteine. Die sind besonders hart und eignen sich hervorragend, um die zu spielen. Wir haben die schon mit 150 Leuten gespielt und damit Konzerte aufgeführt. Oder Papier, fast wie die Geräuschemacher aus dem Film. Natürlich, wenn man Geräusche macht, möchte man die eigentlich gerne auch aufnehmen. Das ging eine ganze Ewigkeit nicht, bis es endlich portable Aufnahmegeräte gab. Und hier spiele ich euch jetzt eine Knochenkiste vor aus der Archäologie des Ulmer Museums. Und aus diesen ganzen einfachen Sounds wurden dann immer Live-Stücke entwickelt und aufgeführt. Es gab zum Beispiel mal eine große Aufführung im Stadthaus, wo unwahrscheinlich viele Tischtennisbälle einfach die Treppen hinuntergekullert wurden. Und dann, nach all diesen vielen Aufführungen, gab es Jahre später, 2005, plötzlich die Anfrage von der Akademie der Wissenschaften in Berlin, ob wir nicht eine Cirruswolke vertonen wollten. Und zwar gab es einen NASA-Flug, 14 Minuten durch eine Cirruswolke und wir haben die ganzen Daten bekommen. Und dann hat sich jeder auf eine bestimmte, sich eine Date rausgesucht, zum Beispiel die Temperatur oder die Luftfeuchte. Und das klang so. Diese ganzen Daten haben wir alle gleichzeitig gespielt, sodass uns ein Wolkenforscher gleich einlud, zu einem nächsten Projekt in Lüneburg Turbulenzen zu spielen. Und wir haben dann natürlich, wie sollen wir denn diese Daten vertonen, alle angefangen am Laptop zu arbeiten, und zwar mit der Freeware Pure Data. Andreas, sag du mal, was Pure Data ist.
Ja, Pure Data ist eine Software, die ähnlich arbeitet wie die modularen Synthesizer, die man zur damaligen Zeit kannte, mit denen einzelne Dinge zusammengesteckt werden und hinterher kommt dann ein Ton heraus.
Und so saßen wir plötzlich alle am Rechner. Jeder hatte einen Laptop. Wir haben alle gelernt, wie man Pure Data bedient und haben uns mit Pure Data Instrumente gebaut. Und dann natürlich kamen dann Ideen, was machen wir mit den Instrumenten? Wir haben zum Beispiel den Geschmack von Kakao vertont.
Jetzt melde ich mich auch mal zu Wort. Mein Name ist Rudolf Arnold, ihr kennt bestimmt meine Stimme von Happy Morning oder gelegentlich von der Plattform. Ich selbst bin seit 12 Jahren bei der EMU dabei und was mich immer wieder wundert, wie kann man eigentlich Geschmack vertonen, Christine?
Nun, da liegt das daran, dass ich Synästhetikerin bin und also Farben sehe. Töne sehe in Farben und Form und das Gleiche ist bei Geschmack und Geruch. Und jetzt zum Beispiel Kakao hat so einen dunkelgrünen Klang gerade gehabt und der Geschmack ist auch dunkelgrün. Und wenn ich dann mir überlege, wie man Geschmack vertont, gehe ich nach der Farbe vom Geschmack und gucke dann auch, wenn es bestimmte Formen gibt, ob ich Klänge finde, die sowohl in der Form als auch von der Farbe her zu diesem Geschmack jeweils passen. Und da entwerfen wir dann manchmal ganze Partituren für bestimmte Stücke, Ja, und dann haben wir zum Beispiel auch mal Obstsalat vertont oder den Geschmack von Himbeer-Maracuja-Saft.
Thank you.
Neues aus der Mehrzweckbrötchen-Forschungsküche. Heute eine Sondersendung anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der EMU. EMU, das bedeutet experimentelle Musik und Kunst der Universität Ulm. Und am kommenden Freitag spielen wir um 19 Uhr ein Konzert im Botanischen Garten hier oben an der Uni. Und dieses Konzert trägt den Titel Blühende Klänge. Ja, Christine, das war jetzt ein etwas merkwürdiges Instrument, sehr schön. Erzähl mal so ein kleines bisschen, was man da dieses Bing, was war das?
Das war ein Dan Bao aus Vietnam. Das ist ein Einseiter mit einem Büffelhorn links, rechts ist ein Tonabnehmer. Und wenn man an dem Büffelhorn, an dem die Saite befestigt ist, sozusagen zieht oder es also zu sich ranzieht oder von sich wegdrückt, dann kommt diese Schwingung, die dieses Bing da immer herstellt. Und dann kann man an bestimmten Punkten sozusagen verschiedene Töne abgreifen. Das wird eigentlich herkömmlicherweise im Wasserpuppentheater gespielt.
Und was ist jetzt der Bezug zu diesem Himbeer-Maracuja? Ich meine, dieses Dan Bao, das hat man ja sicher bewusst eingesetzt und jetzt nicht irgendwie ein E-Bass oder sonst was. Warum jetzt das Dan Bao?
Es klingt rosa.
Ah, okay.
Und der Geschmack war eindeutig rosa. Ich meine, man kann auch sagen, dass Himbeer-Maracuja-Saft ja eigentlich rötlich aussieht. Aber der Geschmack war eindeutig rosa. Deswegen brauchte ich ein rosa Instrument. Jetzt könnte man ja sagen, dann kann ich es gleich alleine spielen. Aber Pustekuchen natürlich nicht. Wir spielen ja mit der ganzen Gruppe. Und alle entwickeln dann Ideen zu dem jeweiligen Geschmack. Das heißt, wir saßen da und haben Himbeer-Maracuja-Saft getrunken allesamt und Ideen entwickelt, wie wir denn diesen Geschmack jetzt vertonen und wie denn aus den Tönen, die wir dazu finden, jetzt auch ein schönes Stück entstehen wird.
Aber manchmal ist es ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Wie schaffst du das, den Leuten so nahe zu bringen? Ich kann mich noch an eine witzige Situation erinnern. Da ging es um Grün und, glaube ich, Oregano. Und da haben wir gespielt und meine Reaktion auf dieses Oregano war, nee, also für mich hat das jetzt wie Friedhofsefeu geklungen.
Das weiß ich auch noch, das war total lustig, das haben wir in Oberfahlheim aufgeführt. Wir hatten das zu gruselig gespielt und dadurch war es dann wirklich wie Friedhofsefeu und so haben wir es dann auch genannt am Ende. Das heißt, wir haben eine Anfangsidee, entwickeln dann ein Stück dazu und stellen plötzlich fest, das ist was ganz anderes geworden. Oder wir entwickeln aus einem Stück gleich vier verschiedene Stücke, weil mehrere Leute unterschiedliche Ideen haben, wie man das Stück ausführen oder weiterführen könnte.
Ich habe jetzt in der Playlist Ginger, deshalb, was heißt ich, du hast es vorher ausgesucht. Ich glaube, das wäre jetzt ein ganz guter Anlass, dass du zu diesem Stück Ginger noch ein bisschen was erzählst. Natürlich wahrscheinlich Ausgangspunkt wieder deine synästhetischen Fähigkeiten. Sehe ich das richtig?
Ja, jetzt habe ich natürlich die Stücke ausgesucht und habe deswegen auch ein paar synästhetische dazwischen gemogelt. Wir haben ja auch alle möglichen anderen dazu später noch. Und Ginger gehörte zu einer Duftinstallation, sodass man also wirklich versteckte Düfte hatte und dann hörte man da, wo es danach roch, hörte man immer diesen Klang, der auch dort versteckt war. Es war in einem Blumenladen in Norddeutschland, eine Installation.
Ah ja, aber Düfte, ich kann mich nur an zwei Situationen erinnern. Das eine, das war in, Rot?
Nee? Ja. In der Villa Rot,
genau. In der Villa Rot. Und dann, glaube ich, im Museum haben wir auch noch was gemacht, als Arte da war.
Ja, genau. Da haben wir zu dem Bisamapfel, der auf dem Bild abgebildet ist, von Martin Schaffner, der Ratsherr Eitelbesserer. Der hat ganz unten am Bildrand einen sogenannten Bisamapfel. Das ist eine kleine Silberkugel mit Duft drin. Und das hatte man zu der Zeit damals, weil man dachte, dass man von schlechten Gerüchen krank wird. Und es gab einen Männerduft und einen Frauenduft. Und diese Düfte wurden schon 1500 irgendwas in Venedig entwickelt. Und wir hatten dann original von IFF, da gab es Duftführungen im Museum Ulm, und wir hatten dann original von IFF nachgebildet, nach diesem altmodischen Rezept, diesen Duft, und haben den Duft neu gespielt.
Und die Besucherinnen und Besucher, die durften dann auch dran riechen und schauen, stimmt das eigentlich oder kann man das tatsächlich assoziieren? Ja, dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir hören uns jetzt mal Ginger an. Musik Christine, du hast am Anfang erzählt, wie die Emu entstanden ist, aber welche Leute denn da dahinter standen, wer das Ganze tatsächlich vorangetrieben hat, das hast du uns noch nicht erzählt.
Also aus der Kulturanthropologie war es Professor Beitsch, der auch Rektor der Universität gewesen war, und Dr. Gelinde Sponholz waren das Team, die das Mosische Zentrum voranbringen wollten, und die haben Dieter Trüstedt gefunden in München im Freien Musikzentrum, der dort Instrumente baute, für diese Idee eben dort im Mosischen Zentrum, in dem wir ja sind, oben in der Uni, in den Holzhütten neben der Mensa, dort dann eben Instrumente zu bauen. Damals gab es die Hütten noch nicht am Anfang, erst seit 91. Und Dieter war dann auf der Phänomena gewesen in Zürich. Und dort haben sie ihn besucht, haben seine Lichtkunst- und Klangkunstwerke angeschaut und ihn dann eingeladen, jede Woche nach Ulm zu kommen und eben dort den Musikinstrumentenbau zu leiten. Und später auch die Emu, der war dann den ganzen Tag immer da und engagierte sich hochgradig für das Mosische Zentrum.
Und dazu muss man sagen, der Dieter, der war Physiker.
Ja.
Ist das richtig? Also das heißt, prädestiniert für alle möglichen Klangkunstsachen. Und ich glaube, da verraten wir jetzt ein kleines bisschen was, was wir am kommenden Freitag spielen. Das geht auch auf den Dieter zurück. Erzähl mal so.
Das machen wir zu Ehren von Dieter. Der hat aus den sogenannten Rilke-Rohren das Terzenfeld entwickelt. Das heißt, wir spielen am kommenden Freitag Pappröhren, die alle unterschiedlich, alle sind nicht unterschiedlich lang. Es sind 9 Pappröhren, 3 sind gleich lang. Und diese Pappröhren stellen über ihre Länge Terzen dar. In diesen Pappröhren ist ein Kupferblech oder ein Kupfersieb, muss man sagen, das wir über einer Flamme erhitzen müssen. Und wenn wir dann bei dem erhitzten Kupfersieb die Röhre senkrecht abnehmen, ertönt ein Ton. Und Elvira, die ja auch im Studio ist und nachher was sagen wird, wird die Sprecherin dieses Stückes sein. Und wir spielen die unterschiedlichen Möglichkeiten von Terzen vor.
So, und hier wird schon irgendwie das Studio-Equipment zerlegt. Okay, nee, also da dürft ihr gespannt sein. Also es hört sich ganz toll an. Und wie viele Leute spielen mit? 9 sind wir, glaube ich.
9 Leute und beim Terzenfeld plus die Sprecherin Elvira Lauscher.
Also insgesamt dann 10. Ja, dann erzähl noch so ein kleines bisschen was zum Dieter. Du hast auch ein Stück ausgesucht. Bei mir steht hier Dieter Architektur. Um was handelt es sich denn da?
Bei einem Projekt hatten wir in der Kunsthalle Weishaupt zu der Ausstellung von Hans-Peter Reuter, der all die vielen blauen Bilder gemalt hat, ein Konzert gegeben und jeder hatte sich etwas ausgesucht, zu dem er ein Stück entwickeln will. Und Dieter hat die Architektur der Kunsthalle vertont. Das hören wir jetzt.
Thank you.
Soweit also ein Stück zum Thema Architektur, ausgedacht von Dr. Dieter Trüstedt. Tja, die EMU, die hat nicht nur Dr. Trüstedt als Wissenschaftler, da ist auch zum Beispiel Axel Baune dabei, promovierter Mathematiker. Und hier im Studio ist auch der Andreas, du bist Chemiker.
Ja, genau.
Ja, okay. Und ich wollte dich jetzt gerade fragen, wir haben jetzt noch ein Stück aufliegen. Das war damals auch aus Anlass des Hans-Peter-Reuter-Konzerts aufgeführt worden. Und das heißt Ultramarin. Die Aufnahme stammt zwar nicht von dem Konzert, sondern aus der Echtzeithalle. Da sagen wir nachher noch ein bisschen was dazu. Aber wenn du mal ein bisschen was zu diesem Ultramarin-Stück erzählst. Wie ist das entstanden?
Ja, das ist daraus entstanden, dass eine Spezialität von Hans-Peter Reuter ist, dass in der überwiegenden Mehrheit seiner Werke Ultramarin als blaue Farbe verwendet wird, weil er ja da besonderen Gefallen dran gefunden hat. Und als Chemiker kann man sich etwas näher mit der Farbe befassen und weiß, dass die auch aus unterschiedlichen Frequenzen des Lichtes zusammengesetzt ist und man kann versuchen, diese Frequenzen benutzen, um Klänge zu erzeugen. Und ich habe dann diese Frequenzen des Ultramarins transformiert in was Hörbares und habe diese hörbaren Anteile zugrunde gelegt, der EMU, um ein Stück zu kreieren. Und jedes EMU-Mitglied hat aus diesem Material dann seine eigenen Ideen realisiert und daraus ist das Stück Ultramarin geworden.
Okay, man könnte es natürlich jetzt auch ein bisschen ja, nicht anschaulicher sagen. Also das stimmt natürlich mit den Frequenzen, aber Leute, die sich mit Optik auskennen, die würden natürlich sagen, okay, das sind die Spektren, das Spektrallinien.
Ja, genau.
Und das ist dann so ein bisschen, also es sind verschiedene Linien und aus denen setzt sich dann die Farbe zusammen. Und wie du das schon beschrieben hast, jeder hat dann eine Spektrallinie sozusagen in ihrer Intensität und ihrem Verlauf dann so vertont. Kann man das so sagen?
Es war etwas anders, weil ich eigentlich die Zusammensetzung aller Linien hatte. Im Übrigen sind es in dem Frequenzbereich keine genauen Linien, sondern Berge. Und diese Berge waren dann Grundlage, alle Berge als Soundschnipsel, die dann die EMUs alle in anderer Weise benutzt haben.
Okay, dann also die Berge, die Soundschnipsel Ultramarin. In diesem Fall eine Aufnahme aus der Echtzeithalle, die ist in München. Thank you.
Spannende bei der EMU ist, dass wir ja auch mit den Kompetenzen der ganzen vielen verschiedenen Menschen arbeiten, die alle bei der EMU sind. Und das ändert sich auch immer wieder mal. Natürlich, und genau das ist das Spannende. Da haben wir dann zum Beispiel mal für Weißenhorn Klassik, weil der George bei uns in der EMU war, den Film Nanook, ein Schwarz-Weiß-Film, live vertont und dann in Weißenhorn aufgeführt. Wir haben öfter mal Filme vertont, zum Beispiel das Kabinett des Dr. Caligari, Prinz Ahmed, alles Mögliche, was wir dann live in Kinos aufgeführt haben. Und hier eben Nanook und ein Stück, ein Schnipsel aus Nanook. Rudi, wir haben ja alle möglichen Projekte gemacht. Wie war das eigentlich mit den Knochenflöten?
Ja, das hat eine längere Vorgeschichte. Ich war also 2023 zum ersten Mal in Antwerpen am Königlichen Konservatorium bei einem Seminar, das ist Convergence Seminar, da hast du mich übrigens mal drauf gebracht, du bist da mal eingeladen gewesen und da habe ich was zu Embodiment und Sexual Arousal und solche Sachen gemacht und im Jahr drauf dachte ich, okay, was könnte ich jetzt machen? Da war das Thema von dem Convergence Seminar Reconstruction. Und bei der Gelegenheit habe ich mich dann erinnert, dass wir 2022 mal im Urgeschichtlichen Museum in Blaubeuren waren und da zusammen aus Schwanenknochen die Urzeitflöten gebaut haben, die vor 45.000 Jahren im Geisenklösterle in der Gegend von Scheltlingen, ja, sage ich jetzt mal, erfunden, gespielt worden sind. Und dann dachte ich mir, okay, Reconstruction, wie könnte man eigentlich solche Flöten rekonstruieren? Die sind ja nicht so besonders groß, also 3D-Druck, das lag nahe. Und da haben wir dann auch noch den Florian Kielnecker gefunden, der übrigens am kommenden Freitag auch mitspielt. Und dann habe ich so eine Präsentation gemacht und ihr habt dann auch noch dazu beigetragen. Wir haben auch dann mit, ich weiß jetzt, Gabriele Alfred hieße, ja, die hat dann auch, ist zu uns gekommen in die Hütten und hat dann noch ein paar Aufnahmen gemacht, das auch spektral analysiert. Christine, du hast dann auch noch ein synästhetisches Bild dazu gemalt und dann sind wir gemeinsam nach Antwerpen gefahren. Also es war eine insgesamt coole Sache und ich habe dem Ding auch einen schönen Titel verpasst, das hieß damals Echoes of the Ice Age, Bridging Millennia Through Flood Reconstruction. Reconstruction, also das heißt, die Jahrtausende durch die Rekonstruktion von Flöten zu überbrücken. Und du hast jetzt da ein bisschen was auf deinem Laptop, dass wir uns mal so vorstellen können, wie haben sich jetzt eigentlich diese Knochenflöten angehört? Und dann auch noch einen klitzekleinen Ausschnitt aus dieser Präsentation.
Flöten, die Gabriele Dalfat gespielt hat.
Muss man natürlich dazu sagen, ihr habt das jetzt, hat sich dreimal gleich angehört, aber wenn man das Spektrum angeguckt hat, ganz gleich war es nicht. Das waren jetzt verschiedene Flöten, einmal so eine echte nachgebaute Knochenflöte und dann aus verschiedenen Materialien 3D nachgedruckt.
Und diese Aufnahmen haben wir dann eben in Antwerpen vorgestellt und da haben wir ein Spiel, jetzt das Ice Age Outro.
Thanks to innovative methods, the echoes of the Ice Age remain forever, while Cassiopeia, the space girl from the Swabian Jura, travels beyond the horizons of time. Bridging millennia through flute reconstruction, she preserves the heritage of her prehistoric ancestors and generates endless variations and evolution of Ice Age art, dance, and music. Thanks to innovative methods, the echoes of the Ice Age remain forever, while Cassiopeia.
Da scheint also irgendein MP3-Player drin zu sein und der spielt es natürlich endlos. An dieser Stelle vielleicht ein ganz kleines, so einen ganz kleinen Schnipsel von mir selber. Das nennt sich Transition. Da geht es eigentlich um Körpersignale und das habe ich auch ein Jahr vorher in Antwerpen vorgespielt, nur dass man mal so ein bisschen hört und was es auch mit der Cassiopeia zu tun hat. Das sage ich jetzt aber nicht. Da mit der Cassiopeia. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich den richtigen Drücker erwisch. So. Am kommenden Freitag steht ja unser Jubiläumskonzert an. Christine, was erwartet uns denn da?
Nun, also zuerst mal die wunderbare Atmosphäre vom Botanischen Garten. Wir sind ja da, wenn man den oberen Eingang reingeht, beim Kräutergarten, da ist so ein weißer Pavillon. Dort findet ihr uns. Da kann man wunderbar auf der Wiese liegen und könnte sich auch Sitzkissen oder Decken mitbringen und dann dort herumsitzen und den Abend genießen. Man sieht auch das Ulmer Münster von dort oben. Und dann spielen wir unterschiedlichste Stücke und haben auch alle möglichen Gäste mit dabei. Der Dieter Trüstedt hatte in München sowas Ähnliches wie die EMO gegründet, das Helmholtz-Ensemble. Von denen kommen die zwei Sommers, Dieter Sommer und Brigitte Spielmann-Sommer. Dann in Ulm, hier ganz bekannt, Manuel Stahl. als Peter Pan Soundwerkstatt. Dann, Rudi hat es schon gesagt, Florian Kielnecker, der mit uns beim Flötenprojekt mitgemacht hat und ganz, ganz, ganz wunderbar Gitarre spielt. Und wir freuen uns dann auch ganz wahnsinnig darauf, dass Elvira Lauscher und Georg Daucher einen ganzen Teil übernehmen und auch mit uns spielen werden. Elvira, ich übergebe dir mal das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich natürlich auch, dass wir dabei sein dürfen und dass der Kontakt zu Emo zustande kam. Damals im CREA-Lab vor einem Vierteljahr, da war so unsere Zusammenarbeit das erste Mal angegangen worden. Und seitdem haben wir uns irgendwie nicht gesucht, aber trotzdem gefunden.
Ja, dann sind aber noch ein paar andere Sachen auf dem Programm, Christine. Jetzt musst du das andere Mikrofon nehmen. Okay, also.
Also, Isolde Werner spielt mit uns. Dann spielt, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr auswendig.
Da ist Programm.
Wir haben die Reihenfolge noch nicht ganz wirklich festgelegt. Wir sind 17 Leute, die auftreten werden. Anja Steuer ist dabei, Brigitte Spielmann-Sommer, Isolde Werner, Dieter Sommer, Elvira Lauscher, Leni Schunk, ich selbst, Christine Söffing, Florian Kielnecker, Andreas Hauser, Uli Hahnel, der als einer der ersten überhaupt bei der Emo mit dabei war. Wir sind schon gespannt, ob er hinspielt, Glasharfe oder Ukulele. Andreas Grünvogel-Hurst, Georg Daucher, Florian Buck, Axel Baune, Leonardovic Auterhoff und Rudi Arnold. Wir haben verschiedenste Stücke entwickelt, die wir nacheinander spielen werden. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr dann kommt und mit uns den wunderbaren Abend genießen werdet. Wir verraten aber noch keine Musik und haben einfach Musikstücke aus anderen Zeiten dabei.
Ja, und das ist jetzt die Frage, was soll ich spielen? Nightscapes zum Beispiel? Oder
Nightscapes wäre ganz wunderbar.
Genau, es ist Nacht, es sind Nachtlandschaften und irgendwann wird es da oben auch dunkel. Also wenn das Konzert länger dauert, dann passt auch das Nightscapes ganz gut rein.
Thank you.
Nightscapes vom Emo-Ensemble gespielt. An dieses Stück kann ich mich nur ganz gut erinnern. Da habe ich zwar selber noch nicht bei den Emo mitgespielt. Das habt ihr damals, UFF hieß diese Veranstaltung. Und ich kann mich nur an die Visuals erinnern. Das waren da irgendwelche Streifen, die sich da so bewegt haben, wie wenn man in Japan mit irgendeiner U-Bahn oder S-Bahn an der Skyline vorbeifährt. Ich habe damals aber schon, ohne bei der Emo dabei zu sein, so ein bisschen performt. Ich weiß nicht warum, aber es war so was Experimentelles. Und dachte ich, naja, ziehe ich einen von meinen berühmt-berüchtigten silbernen Catsuits an und dann habe ich mich da drin bewegt. Also da gibt es auch noch das eine oder andere Foto. Das heißt also so ein bisschen Vorläufer von dieser ganzen Emo-Geschichte. So, ja, Christine, du lachst, also das freut mich. Es gibt noch ein paar Sachen, die wir jetzt noch loswerden müssen, so zum Schluss. Wir haben noch gerade nur 5 Minuten. Also, wie sagen die immer, ein Wrap-up.
Also nochmal zur Erinnerung, nächsten Freitag um 19 Uhr im Botanischen Garten der Universität Ulm spielt die Emo im Kräuterpavillon, im Kräutergarten ab 19 Uhr etwa 2 Stunden lang, Eintritt frei. Und wir freuen uns riesig, wenn ihr kommt. Bringt lauter Decken mit oder Sitzkissen und vorsichtshalber auch Autan, weil wenn es anfängt zu dämmern, gibt es nämlich Mücken, aber eigentlich um 9 noch nicht. Wir spielen von 7 bis 9 ungefähr. Da oben ist auch ein wunderbarer Biergarten, da kann man vorher sitzen oder vielleicht nachher noch, wenn man Glück hat. Ja, und wir freuen uns wahnsinnig auf unsere ganzen Gäste, die da kommen werden und mit uns spielen. Und jetzt haben wir dann noch ein Stück, das heißt Lineal und andere Töne. Das spielen wir mit Messingstäben, die wir angeigen und an denen Piezotonabnehmer dran sind.
Ja. An dieser Stelle, denke ich, müssen wir uns noch verabschieden. Das Allerwichtigste, was man mitbringen muss, sind natürlich Freundinnen, Freunde. Also die Decken sind nicht so wichtig. Andere Leute, das ist natürlich noch viel, 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 viel wichtiger. So, und damit sagen Tschüss, Christine.
Christine Seffing.
Elvira Lauscher.
Andreas Grünvogel-Hirst.
Andi Hauser.
Und Rudolf Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut. Und jetzt hören wir noch das Stück. Christine, sag's nochmal an für alle, die es jetzt vergessen haben, so wie ich. Wie heißt es?
Lineal und andere Töne.
Emu. Emu. Emu.
Emu.
Emu.
Emu.
Emu.
Emu.
Emu.
So klingt Emu.